Heute im Dialog Alfred Schier mit Sarah Wagenknecht.
Sarah Wagenknecht galt viele Jahre als Linksaußen am Rande ihrer Partei. Jetzt ist sie ins Zentrum und an die Spitze ihrer Partei gerückt. Sie ist stellvertretende Parteivorsitzende der Linken und im Bundestag stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und wann immer ein neuer Spitzenjob in der Partei diskutiert wird, dann ist ihr Name mit im Gespräch. Herzlich willkommen zum Dialog.
Guten Tag.
Jetzt gab es ja reichlich Schlagzeilen rund um Sie in den letzten Wochen, die gingen allerdings nicht rund um Ihre Karriere oder Ihre politischen Ansichten, sondern die betrafen Ihre Beziehung zu Oskar Lafontaine. Jetzt haben wir darüber gesprochen, das soll nicht im Zentrum dieses Gespräches stehen, aber es wäre ja nun auch unehrlich, wenn wir so tun würden, dass das die Menschen nicht interessiert. Zunächst mal, wie gehen Sie damit um? Stört es Sie, dass es da so viele Schlagzeilen gibt, oder ist es vielleicht auch, hat das auch seine positiven Seiten, weil man plötzlich merkt, die Sarah Wagenknecht, das ist ja ein Mensch aus Fleisch und Blut.
Der bin ich sicher. Und trotzdem würde ich mir natürlich wünschen, dass man mit der Ausführlichkeit beispielsweise über meine Position zur Eurokrise, über Alternativen, über wirtschaftliche Fragen, die ich sozusagen ins Gespräch bringe, schreiben würde, als über diese Frage, die ja doch mein Privatleben, mein persönliches Leben betrifft. Also insoweit ist das natürlich ambivalent. Natürlich ist das für die Medien immer ein spannendes Thema, auch über persönliche Dinge zu berichten. Aber wie gesagt, ich freue mich eigentlich mehr, wenn es inhaltliche Berichte gibt.
Jetzt haben Politiker ja auch ein Recht auf Privatleben, und das wollen wir auf jeden Fall respektieren. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch seine politische Dimension, wenn da ein Powerpaar an der Spitze einer Partei steht. Die Medien haben sich damit beschäftigt und wir schauen uns jetzt zunächst mal gemeinsam einen Beitrag an der Kollegen von ZDF Online.
Das Private ist politisch. Das ist ein alter linker Slogan. Oskar Lafontaine hält sich dran und enthüllt am Ende einer Parteitagsrede das rote Geheimnis.
Und nur noch ein paar Bemerkungen in eigener Sache. Ich mache es ganz kurz. Die eine oder andere wird sich gewundert haben, dass Sarah heute unser Gast ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich lebe seit einiger Zeit getrennt und bin seit einiger Zeit eng mit Sarah befreundet. Das war es dann auch, und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Die Kommunistin und der Ex-Chef. Sie 42, er 68. Liebe Genossen genießen die Liebe. Gerüchte gab es seit Jahren. Er gilt als ihr Mentor. Beide gehören zum radikalen Flügel. Erstaunlich ist Wagenknechts Werdegang. Sie war jahrelang die kommunistische Außenseiterin in der PDS. Auch wegen solcher Sätze.
Ja, im DDR-Sozialismus gab es Schwächen und gab es auch schlimme Dinge. Und doch war die DDR mein Land. Und stand ich früher zu ihr und tue dies auch heute. Und wenn mir dafür Stalinismus vorgeworfen wird, so muss ich damit leben.
Ich hätte natürlich tausendmal lieber mein Leben in der DDR verbracht, als in dem Deutschland, in dem ich jetzt leben muss.
Vor der Vereinigung von PDS und WASG zur Linkspartei warnt die strenge Sarah.
Erhebliche Differenzen bestehen. Wenn ich an Lafontaines partielle Legitimierung der Folter oder seine Auffassungen zur Flüchtlingspolitik denke.
Die Vereinigung kommt trotzdem und Oskar Lafontaine wird Co-Vorsitzender der Linkspartei. Doch Anfang 2010 zieht er sich zurück ins Saarland. Offizieller Grund: Krebs. Die Gerüchte schwirren. Kriselt es zwischen Lafontaine und seiner Ehefrau? Liegt es an der roten Sarah? Die steigt auf zur Vize-Chefin, arbeitet am Imagewandel. Die Partei rückt mit einem Radikalprogramm in die Oskar-Sarah-Richtung.
Sarah Wagenknecht ist, würde ich sagen, die neue Mitte in unserer Partei. Sie steht für das Programm wie kaum jemand anderes.
Sie tritt, wie ich finde, und das wissen Sie ja alle sehr gut, in Talkshows auf.
Sogar als künftige Parteichefin war Wagenknecht zuletzt im Gespräch. Genauso wie nochmal Lafontaine. Und jetzt Familienbetrieb Linkspartei? Jedenfalls hat so ein radikales Liebesgeständnis sicher nicht nur private Folgen.
Zeitpunkt und Art, wie das bekannt gemacht wurde, dass Sie und Lafontaine zusammen sind, haben Sie das abgesprochen gemeinsam?
Nein, es war einfach immer klar, dass wir das natürlich irgendwann bekannt machen würden. Einfach, weil die Medien ja immer auch so etwas versuchen zu recherchieren. Also man könnte natürlich auch sagen, eigentlich geht es gar niemandem was an. Weil in dem Fall ist das Private nicht politisch, sondern es ist einfach eine private Beziehung. Aber es ist natürlich sinnvoller, wenn es sowieso immer versucht wurde und immer wieder Gerüchte auch rumliefen, dass man irgendwann eben einfach auch sagt, ja, es ist so und dafür müssen wir uns nicht verstecken. Aber das ist jetzt, es wird kein Familienbetrieb Linkspartei geben, weil das ja jetzt eben auch so erwähnt wurde, mit Sicherheit nicht.
Das Stichwort würde ich gerne aufgreifen. Es gibt ja Leute, die sagen, ein Paar an der Spitze, das kann nicht sein. Ich darf da mal Lothar Bisky zitieren. Laut Spiegel hat der gesagt, es kommt nicht gut an, wenn ein Pärchen die Partei übernimmt. Muss sich da jetzt einer von Ihnen beiden zurücknehmen?
Nein, also an der Spitze der Linkspartei stehen gewählte Parteivorsitzende. Da haben wir derzeit zwei gewählte Parteivorsitzende. Wir haben im Juni nächsten Jahres wieder einen Parteitag. Dort wird es wieder gewählte Parteivorsitzende geben. Und ich denke, was natürlich völlig klar ist, dass Oskar Lafontaine und ich nicht zwei gewählte Parteivorsitzende sein werden. Das ist das Einzige, was völlig klar ist. Alles andere ist, denke ich, offen. Und insoweit sollte man da auch nicht zu viel reininterpretieren.
Ob Sie vielleicht für den Parteivorsitz in Frage kommen, da komme ich gleich dazu. Die letzte Frage, das verspreche ich, ist die letzte zu Oskar Lafontaine. Die Frage ist aber natürlich naheliegend. Sollte Oskar Lafontaine an die Spitze der Linkspartei zurückkehren, der Partei geht es ja nicht so ganz so gut, aber die Frage können Sie halt jetzt nicht mehr unbefangen beantworten.
Ja, ich weiß nicht, ob ich sie nicht unbefangen beantworte. Auf jeden Fall glaube ich, es ist derzeit nicht der Zeitpunkt, sie zu beantworten. Eben weil dieser Parteitag noch 7 Monate hin ist, bin ich generell nicht dafür, jetzt 7 Monate Personaldebatte zu führen. Und ich glaube, wir haben sowieso im letzten Jahr als Linke schon viel zu viele Personalquerelen gehabt, viel zu viele Streitereien. Ich wünsche mir, dass wir jetzt wirklich unsere politischen Inhalte in den Vordergrund stellen, unsere Positionen. Wir haben eine akute Euro-Krise. Viele Menschen haben Angst, und zwar berechtigt, um ihre Ersparnisse, auch um ihre Arbeitsplätze, weil auch die reale Wirtschaft ja wieder den Berg heruntergehen könnte. Und ich denke, dazu hat die Linke Antworten. Sie hat Konzepte, sie hat Alternativen. Ich wünsche mir, dass wir darüber diskutieren und nicht über die Frage Parteivorsitz. Das kann man dann entscheiden, wenn der Partei daran rückt.
Das heißt, wenn Sie die Frage jetzt so energisch wegrücken, dann befürchte ich, werden Sie mir jetzt auch nicht die Frage beantworten, ob Sie denn im Frühjahr für den Parteivorsitz kandidieren werden.
Also ich habe nicht die Absicht, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Das ist nicht mein Ziel. Das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich habe jetzt zwei wirklich wichtige Funktionen, nämlich stellvertretende Parteivorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und ich hoffe, dass ich diese Funktion gut ausfüllen kann. Das ist mein Ziel, mein Bestreben. Und darauf konzentriere ich mich jetzt.
Das ist ja überhaupt eine erstaunliche Karriere, die da bei Ihnen im letzten halben Jahr vor sich gegangen ist. Wir müssen nur 15 Jahre zurückdenken. Da waren Sie als Sprecherin der kommunistischen Plattform, da ich sage es vorsichtig, eher geduldet denn geliebt. Es gab auch mal einen Parteitag 1995. Da hat die Parteispitze Gysi und Bisky gedroht, wir treten zurück, wenn Sarah Wagenknecht in den Parteivorstand gewählt wird. Was ist da passiert? Haben Sie Ihre radikalen Positionen gemildert oder ist die Linkspartei nach links gerückt?
Nein, also ich denke, es ist beides passiert. Also zum einen habe ich mich in den Positionen entwickelt. Ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt weniger radikale Positionen vertrete, aber ich vertrete sehr dezidiert bestimmte Dinge nicht mehr, an die ich damals geglaubt habe. Also die
zum Beispiel?
Zum Beispiel die Dinge, die Sie auch gerade in dem Beitrag natürlich hervorgehoben haben. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich habe aus der DDR bei allen Schwierigkeiten, die ich hatte, zumindest noch in die 90er Jahre mitgenommen, dass die Frage zwischen Kapitalismus und Sozialismus immer als Systemfrage Bundesrepublik oder DDR diskutiert wurde. Und da hatte ich damals das Gefühl, jetzt muss ich die DDR verteidigen, weil die Alternative ist ja sozusagen der Kapitalismus. Ich halte das inzwischen für komplett falsch. Wenn ich einen Sozialismus möchte, der attraktiv ist, dann ist das genau nicht ein Sozialismus, der so gestaltet sein darf wie die DDR. Also natürlich habe ich mich da weiterentwickelt. Das hat aber nichts mit weniger Radikalität zu tun.
Darf ich das gerade nochmal aufgreifen, weil so ein Satz ja zumindest im Westen, glaube ich, doch viele Menschen verschreckt. Ich darf das gerade noch mal zitieren, was Sie da gesagt haben. Ich hätte natürlich 1000-mal lieber mein Leben in der DDR verbracht, als in dem Deutschland, in dem ich jetzt leben muss. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann war das, ich sage mal, eine jugendliche Dummheit. Und das ist kein Satz, den Sie heute mehr sagen würden.
Nein, den würde ich so nicht mehr sagen. Er war auch eine Trotzreaktion. Also man muss natürlich auch sehen, ich habe ja zu DDR-Zeiten die DDR keineswegs so großartig gefunden und Sie mich auch nicht. Also ich hatte ja richtig Schwierigkeiten, auch beim Studienplatz. Also die Frage, ob ich heute überhaupt ein Hochschulstudium hätte, wenn es die DDR weitergegeben hätte, ist sehr offen. Es war damals wirklich das Gefühl, ja, jetzt ist die DDR kaputt gegangen, jetzt gehen wir in eine Richtung. Also ich hatte mir gewünscht, dass die DDR sich reformiert. Das war damals mein Bestreben. Aus dem Bestreben bin ich dann auch 89, als die ersten alle schon gingen, in die SED eingetreten, weil ich wollte einen attraktiven Sozialismus, einen, der natürlich nicht sich einmauern muss wie die DDR, aber eben, ich wollte auch nicht den Anschluss an die Bundesrepublik und damit die Gefahr, dass, und das ist ja dann auch tatsächlich eingetreten, auch sehr viele Leistungen der Bundesrepublik den Bach runtergehen, weil man ohne diese Konkurrenz sich gar nicht mehr verpflichtet fühlt, soziale Leistungen aufrechtzuerhalten. Und deswegen war die Entwicklung, die damals dann eingetreten ist, eine, die ich nicht gut gefunden habe, und daraus resultierte dann auch so ein gewisser, ja, also so eine Verärgerung über den gesamten Zeitgeist. Und das ist das, was Sie dann auch in diesen damaligen Interviews natürlich auch sehr, sehr stark spüren. Also einfach, damals war natürlich auch so eine Entwicklung, dass man sich wirklich nicht sicher sein konnte, wird links jemals wieder Menschen erreichen können, werden sozialistische Ideen jemals wieder Menschen erreichen können, nachdem das alles quasi mit der DDR in Verbindung gebracht wurde. Und vieles, was heute wieder sehr, sehr populär, sehr, sehr verbreitet ist, zum Beispiel, dass bestimmte Grundversorgungsleistungen öffentliche Hand gehören, gegen Privatisierung zu sein, war ja damals alles eine Randposition.
Und das kann man Ihnen ja nun nicht wirklich nicht vorwerfen, dass Sie sich dem Zeitgeist angepasst hätten, gerade in den 90er Jahren, als die meisten in der Tat an einen freien und möglichst ungehemmten Markt geglaubt haben. Da haben Sie sich als Sprecherin der kommunistischen Plattform in der Öffentlichkeit gemeldet. Jetzt nehme ich mal gerade dieses Reizwort Kommunismus, kommunistisch. Da haben sich zumindest damals sehr wenige dazu bekannt. Wie ist das bei Ihnen? Ist Kommunismus eine Gesellschaftsverordnung, die Sie anstreben?
Ich denke, bevor man mit solchen Schlagworten hantiert, muss man sich verständigen, was man darunter versteht. Und das ist tatsächlich, da gibt es selbst heute noch über 20 Jahre nach der Vereinigung einen ganz großen Ost-West-Unterschied. Also in der Altbundesrepublik wird Kommunismus in der Regel verstanden als die alte DDR, die Sowjetunion. Also das waren kommunistische Länder. Und wenn jemand sagt, er will in den Kommunismus, dann sagen die Leute, um Gottes Willen, die wollen zurück zur alten DDR. Und deswegen würde ich auch eine gewisse Vorsicht an den Tag legen, diesen Begriff so zu verwenden. Wenn man sich allerdings anguckt, was im Osten darunter verstanden wird, ist das kaum die alte DDR. Also die DDR-Bürger hatten in der Regel nicht das Gefühl, im Kommunismus zu leben. Und dann muss man natürlich von der Tradition auch gucken. Für Marx war der Kommunismus ja eine relativ ferne Utopie. Eine Gesellschaft, die nach dem Sozialismus kommt, in der eben ja dieser große Satz, also jedem nach seinen Bedürfnissen, also in dem eben die Verteilung sehr gerecht ist, in der jeder teilhaben kann. Also wenn man die marxische Tradition oder auch des 19. Jahrhunderts, die Tradition dieses Begriffes, der kommt ja nicht von Marx, dann ist das ein Begriff, der vieles aufgreift, auch aus der christlichen Tradition. Da sind natürlich ganz humanitäre und humanistische Positionen damit verknüpft. Aber man muss natürlich sehen, wie sind Begriffe öffentlich besetzt, und deswegen würde ich sagen, ich bin Sozialistin, ich möchte eine sozialistische Gesellschaft, ich möchte allerdings, das sage ich auch ganz klar, den Kapitalismus überwinden, weil ich das Gefühl habe, dass er wirklich die Probleme nicht nur nicht löst, sondern immer mehr zuspitzt. Die Klimaprobleme, die wirtschaftlichen Probleme allerdings auch, das Problem sozialer Gerechtigkeit, es wird ja immer ungleicher, die Verteilung, und die Wirtschaft insgesamt wird eben dadurch auch immer krisenanfälliger, und wir steuern gerade auf eine wirklich große Krise zu.
Wenn wir jetzt mal diese Schlagworte wie Kommunismus und Kapitalismus beiseite schieben und versuchen, es ein bisschen konkreter zu machen. Sie wollen die Banken vergesellschaften, Versorgungsbetriebe, Großbetriebe. Heißt das konkret, dass die Deutsche Bank, das RWE und meinetwegen Daimler enteignet werden sollen?
Na, ich würde mal sagen, umgekehrt. Also bei der Deutschen Bank ist es ja so, die Deutsche Bank ist fleißig dabei, den deutschen Steuerzahler zu enteignen. Weil die Deutsche Bank hat beispielsweise von den großen Bankenrettungspaketen, die nach 2008 geschuldet wurden, in Größenordnung von etwa 30 Milliarden profitiert. So, diese 30 Milliarden hat sie bekommen, weil die Hypo Real Estate, die IKB und andere Banken gerettet wurden. Der Steuerzahler kriegt dieses Geld nicht zurück. 30 Milliarden ist das in etwa das gesamte harte Kernkapital der Deutschen Bank. Das heißt, diese Bank müsste dem Steuerzahler Steuerzahler gehören, tut es aber nicht, sondern sie schüttet natürlich weiter Dividenden aus, sie verteilt Boni und wenn es immer wieder schlecht geht, dann weiß sie genau, der Steuerzahler kommt wieder und rettet sie wieder.
Das war jetzt ja aber keine wirkliche Antwort auf meine Frage, ob Sie jetzt die Deutsche Bank und RWE und Daimler enteignen wollen.
Nein, ich meine, dass die Deutsche Bank dem Steuerzahler gehört. Ja. Also das ist keine Enteignung, wenn ich sage, die Deutsche Bank gehört dem Steuerzahler.
Aber letztendlich werden diese Betriebe in öffentlichen Besitz übergeführt. Das ist das, was Sie fordern.
Ich glaube, dass man zum Beispiel im Bankensektor doch täglich erlebt, dass es so nicht funktioniert. Diese großen Banken lassen sich nicht mehr regulieren, weil sie mächtiger sind als die Regierungen. Und wir erleben in Europa, dass die Banker im Grunde die Regierungen übernehmen. Das heißt, Europa wird inzwischen von Banken regiert und nicht mehr von gewählten Politikern. Das ist ein großes Problem. Und deswegen meine ich, dass der Finanzsektor erstens radikal verkleinert gehört. Viele Geschäfte müssen verboten werden. Und zweitens gehören die Banken in öffentliche Hand, aber nicht um weiter zu spekulieren, sondern um ihnen eine Regulierung aufzuzwingen, dass sie ihre eigentliche Aufgabe wieder erfüllen, nämlich Kredite an die reale Wirtschaft zu geben. Das machen sie ja immer weniger. Stattdessen wird gezockt, spekuliert, es werden Hochrisikogeschäfte gemacht. Und die machen sie nur, weil sie wissen, sie haben eine Rückversicherung des Staates. Und so eine Art quasi Sozialismus für die Banken und Kapitalismus für den Rest der Gesellschaft. Das ist etwas, was ich also überhaupt nicht akzeptabel finde.
Das sind die Großbetriebe. Jetzt fordern Sie ja auch eine recht radikale Form der Erbschaftssteuer. Sie sagen 100% Erbschaftssteuer ab 1 Million Euro. Da werden nicht mehr viel Privatbetriebe übrig bleiben am Ende.
Ja, aber da muss man natürlich dazu sagen, keine Steuer im Sinne einer Steuer, die an den Staat zu zahlen ist, sondern ich habe in meinem Buch ja auch entwickelt das Modell, dass eben Betriebe im Erbfall dann an die Mitarbeiter übergehen. Das heißt, der Erbe kann ein Betriebskapital bis zu 1 Million übernehmen, der Rest geht an die Belegschaften über und ich glaube, dass man so ein ganz existenzielles Problem löst, nämlich das Problem, dass ganz, ganz viele Unternehmen im Erbfall schlicht und ergreifend kaputt gehen. Weil es gibt dann oft Erbstreitigkeiten, es gibt oft dann auch neue Geschäftsführer eben aus der Familie, die vielleicht überhaupt nicht die Fähigkeiten haben. Und ich finde es ganz wichtig, und das ist das Entscheidende, was der Kapitalismus heute nicht mehr tut, dass Gründungsunternehmer, also wenn jemand eine tolle Idee hat, wenn jemand Power hat und er will ein Unternehmen gründen, der gehört gefördert, weil das ist tatsächlich die Basis für Innovation in der Wirtschaft. Diese Leute kriegen heute bei den Banken kaum noch Kredit, denen werden Steine ohne Ende in den Weg gelegt. So, und ich finde aber, es gibt keine sozusagen volkswirtschaftliche Notwendigkeit, warum ein Unternehmen dann an die Erben weitergeht. Wir erleben ja auch bei vielen großen Unternehmen, dass dann selbst die ursprünglichen Gründer skeptisch sind über ihre Erben, dann machen sie Stiftungsmodelle und das Einzige, was damit die Erben eben möglichst nicht die Betriebe ausnehmen können oder kaputt machen können und dann kommt bei diesen Stiftungsmodellen in der Regel heraus, aber dass der Erbe natürlich große Bezüge aus dem Unternehmen bekommt, also dass es immer Ausschüttungen gibt. Und ich bin für eine Gesellschaft, wo jeder sozusagen eigentlich nach seiner Leistung bezahlt wird. Aber dann muss jemand erstmal was leisten. Und ich finde, ein Erbe zu sein, ist keine Leistung.
Warum gibt es auf der ganzen Welt kein Land, in dem das, was Ihnen da vorschwebt, funktioniert? Vergesellschaftete Großbetriebe, Mittelbetriebe, Kleinbetriebe in Arbeitnehmerhand.
Kleinbetriebe, also die wirklichen Kleinbetriebe würden natürlich erstmal jetzt nicht...
Wenn Sie die Erben alle ab 1 Million begrenzen, kann es ja auch kein mittelständisches Unternehmen mehr geben.
Wenn Sie das gründen,
aber dann werden nicht mehr viele übrig bleiben. Wo funktioniert das? Wo auf der Welt funktioniert das?
Nein, aber ich muss schon nochmal, also Sie überschätzen, wie viele Unternehmen überhaupt im Erbfall erfolgreich weitergeführt werden. Es sind gar nicht so viele. Also das sind hauptsächlich größere Unternehmen, wo oft genug dann die Erben auch nicht selber die Geschäftsführer sind, sondern sogenannte Fremdmanager beauftragt werden.
Der Staat oder die Belegschaft dann sitzen. Gut, und wo funktioniert das?
Ja, das ist doch kein Argument zu sagen, das funktioniert noch nicht. Es ist ja noch gar nicht versucht worden. Es ist in der Vergangenheit etwas versucht worden, was nicht funktioniert, nämlich eine überzentralisierte Planwirtschaft, wo der Staat im Grunde überall der Eigentümer war. Also das ist ein Modell, was sich ganz eindeutig als nicht innovativ, nicht produktiv und auch nicht leistungsstimulierend erwiesen hat. So gleichzeitig haben wir heute ein Modell, was sich auch zunehmend als wenig innovativ erweist, wo wir zunehmende Krisenprozesse haben, wo wir eine ganz extreme Spreizung in der Einkommensverteilung haben. Also immer mehr Einkommen konzentriert sich wirklich bei den Eigentümern von großem Kapital, bei den Betriebseigentümern oder eben bei den großen Vermögensbesitzern. Die Arbeitnehmer bekommen immer weniger von dem, was sie selber erwirtschaften. Also wir haben in Deutschland seit 10 Jahren stagnierende, teilweise sinkende Reallöhne. Das ist ja auch ein Modell, was nicht funktioniert. Und ich finde, in der Situation müsste eigentlich jeder, der irgendwo kreativ und intelligent ist, sich sich gefordert fühlen, über Alternativen nachzudenken. Und das ist ein Vorschlag für eine Alternative. Und Alternativen haben es an sich, dass sie noch nicht irgendwo existieren. Aber es ist auch in der Geschichte so, es entsteht ja immer was Neues. Also wenn man nicht neue Ideen entwickelt, dann entsteht auch nichts Neues.
Das lassen wir an dieser Stelle so stehen, weil ich mit Ihnen gerne auch noch ein bisschen über Ihren persönlichen Werdegang sprechen würde. Sie sind 1969 geboren. Ich denke, das darf ich sagen. 1969 geboren in Jena in der damaligen DDR. Ihre Mutter war noch sehr jung, stammte aus der DDR und ihr Vater kam aus dem Iran. Das war damals eine sehr ungewöhnliche Beziehung. Wie haben sich Ihr Vater und Ihre Mutter kennengelernt?
Ja, mein Vater hat in West-Berlin studiert, war dann zeitweilig in Ost-Berlin und hat sozusagen dadurch meine Mutter kennengelernt.
Das war ja keine so einfache Situation, weil wenn man in West-Berlin gelebt hat, dann durfte man immer nur mit einem 24-Stunden-Visum nach Ost-Berlin und musste dann wieder zurück. Sie haben Ihren Vater kennengelernt, das muss man korrigieren, steht manchmal anders. Sie haben Ihren Vater kennengelernt, aber nur bis zum Alter von 3 Jahren. Welche Erinnerungen haben Sie noch an ihn?
Ja, also ich habe schon noch ziemlich lebendige Erinnerungen, aber natürlich nur so ganz wenige Situationen, die man noch im Kopf hat. Und er ist dann in den Iran zurückgegangen. Das waren ja auch die Zeiten der Umbrüche dort, das Ende des Schah-Regimes. Und er hatte sich natürlich erhofft, dass es eine fortschrittliche Entwicklung gibt, was dann leider überhaupt nicht eingetreten ist.
Haben Sie versucht, nochmal Kontakt aufzunehmen mit Ihrem Vater? Nach dem Mauerfall zumindest wäre das ja möglich gewesen. Haben Sie versucht, ihn zu finden?
Nein, die Beziehung ist ja damals abgebrochen und wir gehen eigentlich beide davon aus, dass
Sie und Ihre Mutter?
Ja, also dass wahrscheinlich er nicht mehr am Leben ist. Also das ist ja einfach ein sehr brutales Regime gewesen und dort wurden also auch noch in der Schah-Zeit und dann im Folge natürlich unter den neuen Machthabern auch Regimegegner eben mit ziemlicher Brutalität verfolgt.
Das heißt, Sie haben ihm nie vorgeworfen, dass er Sie verlassen hat, sondern haben eher befürchtet, dass er gar nicht mehr am Leben ist.
Also dafür spricht leider vieles.
Ja. Stimmt es, dass Sie mit 12 mal angefangen haben, Persisch zu lernen?
Ja, das stimmt. Aber ich kann es leider nicht mehr. Aber ich habe es damals ich konnte es damals so ganz gut, aber ich hatte halt überhaupt keine Chance, es zu praktizieren. Und dann geht leider eine Sprache auch wieder verschütt.
Es gibt auch noch eine andere Erinnerung an Ihren Vater, die Ihnen, glaube ich, sehr wichtig ist. Wenn wir da mal hier auf Ihren Namen schauen, Sarah Wagenknecht, das schreibt man in Deutschland anders. Dass das H da als dritter Buchstabe steht, das ist auf Ihren Vater zurückzuführen.
Na, es gibt einfach zwei Namen. Also es gibt Sarah einmal aus der semitischen Tradition, Altes Testament, das ist die Sarah mit H am Ende. Und es gibt eine ganz andere Sarah aus der persischen Tradition. Also die haben miteinander auch nichts zu tun. Und da ist das H in der Mitte. Und das ist der Name, den ich damals auch bekommen habe.
Sie haben mehrfach schon berichtet über Ihre Jugend in der DDR. Da haben Sie immer wieder erzählt, dass Sie eher alleine waren, Außenseiterin waren. Woran lag das?
Ja, das lag sicherlich an vielem. Also zum einen, klar, war in der DDR, es gab auch nicht so sehr viele Kinder, die dann so mit sehr dunklen Augen und sehr dunklen Haaren herumgelaufen sind. Das wurde auch schon so ein bisschen geguckt manchmal. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, bin ich auch ein Mensch, der sich sehr, sehr stark eigentlich selbst beschäftigt. Und das war als Kind auch schon so. Also ich war sehr, sehr früh unglaublich lesehungrig. Also ich habe auch sehr früh dann lesen gelernt.
Und stimmt es, dass Sie mit 4 schon lesen?
Ja, ich habe mit 4 lesen gelernt. Und ich habe dann auch richtig viel gelesen. Also das hatte auch damit zu tun, ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen, die aber auch gearbeitet haben natürlich. Das heißt, ich hatte jetzt auch nicht jemand, der mir den ganzen Tag Sachen vorlesen konnte. Und ich hatte damals so ein ganz unglaubliches Streben, ganz viel zu wissen, ganz viel zu erfahren. Und Bücher sind einfach so, die eröffnen ja eine Welt. Und das war für mich damals wichtiger, als im Sandkasten zu spielen oder mit anderen Kindern zu spielen. Also insoweit habe ich da auch sehr, sehr stark mich selber vielleicht auch ein bisschen abgeschottet. Das kann schon sein.
Und man, Sie gelten ja in vielen Beschreibungen auch heute so als ein bisschen kühl, distanziert. Fühlen Sie sich da richtig beschrieben oder werden Sie verkannt?
Ich glaube, das kommt immer sehr auf die Situation an. Natürlich wird man öffentlich wahrgenommen, wenn man in einer Talkshow sitzt, wenn man ein Statement vor der Presse abgibt. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn man bei einer Party ist, wenn man mit Freunden zusammen ist. Also ich glaube schon, dass die mich privat und persönlich kennen, dass die mich nicht für kühl und distanziert halten. Umgekehrt gebe ich mir aber ja sogar Mühe oder halte das auch für wichtig, wenn man in politischen Diskussionen ist, dort auch wirklich zu versuchen, mit Argumenten zu punkten und nicht sozusagen mit der triefenden Betroffenheit und immer fast an den Tränen nahe. Also das finde ich immer relativ unehrlich, weil ich schon hoffe, dass ich mit meinen Argumenten Menschen erreiche und das eigentlich nicht so stark möchte auf so einer emotionalen Schiene, weil mit emotionaler Anteilnahme kann man die verschiedensten Positionen vertreten. Ich bin eigentlich schon überzeugt, dass ich bessere Argumente habe und versuche es eigentlich deswegen auch relativ sachlich in Talkshows, selbst wenn ich manchmal innerlich koche oder manchmal irgendwie das Gefühl habe, also ich möchte hier eigentlich am liebsten gehen und ich habe überhaupt keine Lust mehr mit den Leuten, die mir hier so blöd kommen, weiter zu diskutieren, dann immer wieder zu versuchen, mir auch selber zu sagen, jetzt bleib ruhig, bleib sachlich, mach deine Argumente und versuch jetzt nicht hier irgendwie oder reiß dich einfach zusammen. Und das hat dann natürlich nach außen ein bisschen oft diesen Eindruck von Kühle und von Distanziertheit. Das ist aber schon etwas, was ich finde, was Politiker sich auch auferlegen müssen. Ich finde, dass sie eigentlich verpflichtet sind, mit sachlichen, mit rationalen Argumenten zu arbeiten und nicht mit dem Versuch, Modell Claudia Roth eben so ganz immer aufgelöst, weil ich glaube, das macht die Debatte nicht besser.
Das ist wirklich ein ganz anderer Entwurf von politischer Diskussion. Ich würde noch mal gerne zurückgehen in die Situation der damaligen DDR. Stimmt es, dass Sie den Faust auswendig gelernt haben? Erster und zweiter Teil, beide?
Beide damals auswendig gelernt. Jetzt prüfen Sie mich aber bitte nicht, ich kann sie nicht mehr.
Aber was hat Sie da so fasziniert dran?
Also ich finde, der Faust ist ein fantastisches Werk. Ich habe ihn auch danach immer wieder auch Zeile gelesen. Und das Interessante ist, man entdeckt auch immer wieder neue Dinge. Und damals, als ich ihn gelernt habe, war für mich eigentlich das Hauptsächliche, dass ich gemerkt habe, also ein Vers, den man sich merken muss, also den man auswendig lernt, den muss man verstanden haben. Das heißt, Verse, die man nicht versteht, wo man nicht so richtig weiß, was ist das eigentlich, die merkt man sich nicht. Und deswegen war für mich nicht, ich wollte ja die Schauspielerin werden und ich wollte den Faust nicht deklamieren, sondern ich wollte einfach mich mit diesem Werk richtig intensiv auseinandersetzen. Und indem man das auswendig lernt, schafft man das. Und alleine, wenn man sich den zweiten Teil anguckt, die Szene am Anfang, also Kaiserpfalz, Papiergeldschöpfung, eine sich zerfasernde, niedergehende Gesellschaft, das ist so aktuell, wenn man das liest. Oder dann am Ende des Faust 2, diese ganze Dialektik, Faust als Unternehmer, der durchaus Fortschrittliches bewirkt, er macht Land urbar und gleichzeitig wird er zum Mörder, zum Verbrecher, weil er zwei unschuldige alte Menschen umbringen lässt. Also, und das ist aber alles, also jetzt nicht moralisch, sondern es ist einfach die ganze Dialektik von Fortschritt und Barbarei, die auch der Kapitalismus in sich trägt, die ist in diesem Faust schon so wirklich auch prophetisch. Und dann dieser unglaubliche Zukunftsoptimismus in dem Schluss des Faust.
Deswegen also, das ist ein Happy End und Faust wird von Gretchen durch Gretchen gerettet. Wenn man sich so mit Lesen beschäftigt und Literatur, da ist es ja eigentlich logisch und zwangsläufig, dass man studieren will. Sie wollten studieren damals in der DDR und das ist Ihnen verweigert worden. Warum?
Ja, ich hatte so eine etwas unschöne Beurteilung bekommen, dass ich irgendwie nicht so richtig kollektivfähig bin. Das hatte mit verschiedenen Gründen zu tun. Also zum einen hatte ich schon an einigen Stellen auch deutlich gesagt, was mir nicht passt in der DDR. Dann war ich bei der Zivilverteidigung nicht so besonders eifrig im Robben mit Gasmaske, um es mal ganz höflich zu beschreiben.
Ich habe gelesen, dass Sie tagelang nichts essen konnten, weil Ihnen das so zuwider war mit dieser Zivilverteidigung.
Also das war halt tatsächlich etwas, also gut, das kann, glaube ich, auch können die meisten Menschen nachvollziehen. Also ich bin jetzt wirklich nicht ein Mensch, der solche militärischen Gleichschrittmarschierereien irgendwie annehmbar findet. Und ich habe da auch ziemlich gelitten darunter und habe mich dann eben auch dem Versuch zu verweigern. Und das alles hatte dann zur Folge, dass man gesagt hat, also die soll erstmal lernen, wie man sich irgendwie in ein Kollektiv einordnet. Und dann hat man gesagt, gut, ich soll jetzt 2 Jahre arbeiten nach dem Abitur und hätte dann möglicherweise die Chance gehabt zu studieren. Aber dann haben sie mir auch eine Arbeit vermittelt. Also das allerdings schon, ich meine, der DDR kriegte man dann schon eine Arbeit vermittelt, also man war da nicht arbeitslos oder so, aber diese Arbeit war relativ eintönig. Also ich habe dort quasi Sekretärinarbeit gemacht, die natürlich wichtig ist, ich will das gar nicht runterreden, aber für eine junge Frau, die jetzt irgendwie Kant und Hegel lesen will und die wissensdurstig ist, ist natürlich die Vorstellung, jetzt 2 Jahre lang Texte an der Schreibmaschine, das war es ja damals noch, abtippen zu müssen, eine nicht sehr attraktive Vorstellung. Dann habe ich diese Arbeit gekündigt nach 2 Monaten und damit hatte ich natürlich völlig unter Beweis gestellt, meine Kollektivunfähigkeit, und daraufhin war der Studienplatz dann erstmal richtig weg.
Was ich jetzt überhaupt nicht zusammenbringe, dass Ihnen ja das DDR-System hat sie ja nur wirklich schlecht behandelt, hat ihnen das Studium verweigert und sie landen dann nicht bei der Bürgerrechtsbewegung, sondern treten im März 89, als im Prinzip das Ende der DDR schon absehbar ist, treten sie in die SED ein. Das passt doch gar nicht zusammen.
Ja doch, genau deshalb, weil ich wollte ja nicht, dass die DDR sozusagen sagen und klanglos verschwindet, sondern ich hatte ja die Hoffnung, dass man die DDR reformieren kann. Das war übrigens eine Hoffnung, die auch viele Bürgerrechtler am Anfang hatten, also die großen Demonstration im Herbst 89, das darf man, denke ich, auch nicht im Nachhinein sich da falsche Erinnerungen aufbauen. Also die großen Demonstrationen waren alle unter dem Slogan ein besserer Sozialismus. Und dann kam erst so über den Winter, kam dann die deutsche Einheit und wir wollen die D-Mark. Aber das war nicht der 4. November, diese große Demonstration. Das waren auch nicht die Leipziger Montagsdemonstrationen, sondern das war der große Aufschrei. Also wir können nicht hier sozusagen diesen Sozialismus in dieser Form belassen, wie er jetzt ist, aber wir wollen auch nicht ihn durch eine kapitalistische Gesellschaft ersetzen. Wir wollen einen attraktiven, einen demokratischen, einen humanen Sozialismus. Und das war genau das, was ich damals auch wollte. Und deswegen habe ich natürlich damals, bin davon ausgegangen, gut, die einzige Partei in diesem Land Macht hat, das war ja leider so, das ist die SED gewesen. Und deswegen bin ich dann diesen Schritt gegangen, hatte natürlich jetzt, hat die Entwicklung jetzt nicht sonderlich aufgehalten.
Wie haben Sie persönlich den Tag des Mauerfalls erlebt?
Gut, ich gebe zu, am Tag des Mauerfalls habe ich nicht gewusst, dass die Mauer fällt, weil ich hatte zwar damals, also ich habe damals kein Fernseher gehabt, sondern nur Radio. Also ich war ja da zu Hause, das war ja die Zeit, wo ich jetzt nicht mehr, also ich war ja dann, als ich diese Arbeitsstelle gekündigt hatte, bin ich eben zu Hause geblieben und habe dann von Nachhilfeunterricht gelebt und das fiel ja genau in diese Zeit. Und dann hatte ich im Radio sogar diese denkwürdige Pressekonferenz verfolgt mit Schabowskis Ankündigung, dass das alles ab sofort gilt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die nicht so verstanden, dass da jetzt große historische Ereignisse sich ankündigen. Ich habe das Radio ausgemacht, habe irgendwie, glaube ich, noch irgendwas gelesen an dem Abend. Das ist ja jetzt vielfach zitiert, aber das stimmt einfach, weil ich in der Zeit Kant gelesen habe, war es tatsächlich die Kritik darin Vernunft. Ja, und am nächsten Tag erst hat mich jemand angerufen und habe ich überhaupt erst mitbekommen, was da passiert war.
Eins würde ich am Ende gerne noch klären. Was halten Sie von Rosa Luxemburg?
Ich halte sie für eine wirklich große, aufrechte, geradlinige und sehr überzeugte Kämpferin und Theoretikerin des Sozialismus. Und ich finde, dass das, was sie verkörpert, dass jemand wirklich sein Leben auch für bestimmte Überzeugungen lebt, das ist etwas, was ich von vielen Politikern erwarten würde und bedauerlich finde, dass es heute nur noch so wenig verbreitet ist.
Jetzt gelten Sie ja, wirken auch so quasi wie als Wiedergeburt von Rosa Luxemburg. Das hat natürlich was mit den politischen Ansichten zu tun, aber hat auch was mit der Frisur und der Kleidung zu tun. Gefällt Ihnen das, dass Sie da so mit ihr identifiziert werden?
Nein, ich halte es auch für Unsinn. Also ich glaube nicht, dass ich ihr äußerlich ähne und ich finde auch die Mode des beginnenden 20. Jahrhunderts war ein bisschen anders als die Mode, in der ich mich kleide. Also insoweit glaube ich, wird da auch viel herbeigeredet. Also selbstverständlich ist sie jemand, vor der ich höchsten Respekt habe, aber nicht, dass ich jetzt anfangen würde, sie äußerlich zu kopieren. Das wäre ja auch völlig lächerlich.
Gut, aber wenn es Sie jetzt stören würde, dass Sie ständig mit Rosa Luxemburg verglichen werden, dann könnten Sie ja auch was tun, könnten sich ein bisschen anders anziehen, könnten die Haare offen tragen.
Ja, aber in dem Augenblick, wo man das macht, dann hat man ja im Grunde seine Souveränität oder sein Äußeres aufgegeben, wenn man sich vor den Medien vorschreiben lässt. Also gut, wenn ich mir natürlich jetzt die Haare rot färben lassen würde und die würden also irgendwie in einem flotten Kurzhaarfrisur, da würde jeder sagen, das ist jetzt nicht Rosa Luxemburg, aber das ist dann auch nicht mehr Sarah Wagenknecht, weil das ist einfach das, was mir gefällt, was ich auch finde, dass es mir steht. Und ansonsten glaube ich, dass zumindest die Menschen, die mich ernst nehmen oder die auch mit meinen politischen Ansichten, die sie zumindest so kennen, nehmen, nicht das Gefühl haben, dass ich es nötig habe, jemanden äußerlich zu kopieren.
Und zum Schluss der Sendung könnten wir dann auch noch eines aufklären. Es wird ja gerne immer die Analogie gezogen zwischen hier dem Paar Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Aber da müssen wir historisch richtigstellen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht waren nie ein Paar. Das haben Sie also exklusiv in diesem Sinne. Das war der Dialog heute mit Sarah Wagenknecht. Herzlichen Dank.